Ich komme zum Ende, Punkt 9. Was kann man denn eigentlich tun gegen eine solche Politik? Für mich ist die Aufrüstung der EU, das ist deutlich geworden, hoffentlich eine fatale Botschaft. Und jetzt komme ich zu meiner alternativen Idee. Nicht nur, weil wir in einer Zeit leben, in der die Bekämpfung der weltweiten Armut stagniert, in der die Globalisierung auf Kosten des Großteils der Entwicklungsländer abläuft und in der die Verarmungsprozesse auch in den sogenannten wohlhabenden Ländern um sich greift. Wisst ihr, dass innerhalb der letzten 5 Jahre die Zahl der Menschen in unserem Land, die unterhalb der Armutsgrenze leben, von 9% auf 13,1% gestiegen ist? In Frankreich von 17% auf 21%? Armut ist weiblich und alleinerziehend. In jeder Stadt, wo ihr die Sozialberichte jetzt bekommt, könnt ihr mal reingucken, wer fällt unter die Armutsgrenze. Vor allen Dingen junge Frauen, junge Alleinerziehende. Es gibt auch wenige alleinerziehende Männer. Das Umgehen des Europäischen Parlaments ist ein Skandal meiner Ansicht nach. Ist das falsche Zeichen, natürlich auch in einer Zeit, wo man beklagt. Man beklagt, Kolleginnen und Kollegen, dass sich die Leute nicht für die EU und für die europäische Idee interessieren. Und man klingt das EU-Parlament aus von der Entscheidung über den Einsatz der Europaarmee. Also man muss sich an den Kopf fassen, wenn man das verstehen soll. Ich möchte euch erklären, wie ich mir denke, dass die Europäische Union Politik machen kann. Ich denke, die EU muss in der Tat eine Alternative zur USA-Politik aufbauen. Wir müssen in Konkurrenz zu den USA treten. Aber wir haben nur eine einzige Möglichkeit, Kolleginnen und Kollegen, diesen Erdball und auch den Erdball in unserem kleinen Land Bundesrepublik friedlicher zu gestalten, indem wir den Kuchen, der existiert, gerechter verteilen. In der Politik mit den Entwicklungsländern müssen wir eine neue Verteilungspolitik nicht immer nur mit unserem Lippenbekenntnis herbeten, sondern wir müssen sie praktizieren. Ich könnte euch das an einigen Beispielen erklären. Wir geben zum Beispiel in der Europäischen Union, die Europäische Union hat einen Haushalt jährlich von 100 Milliarden Euro. Davon geht die Hälfte dieses EU-Haushaltes nur in den Agrarsektor. Von diesen 50 Milliarden Euro wird wiederum die Hälfte ausgegeben, nur um unsere Märkte abzuschotten gegen die Märkte der Dritten Welt. Habe ich hier eine Tafel? Ich habe leider keine Tafel. Für diejenigen, die sich für Zahlen interessieren, ein ganz kurzes Beispiel. Die Produktion einer Tonne braunen Zuckers kostet etwa 400 Euro. Die Produktion einer Tonne weißen Zuckers kostet etwa 700 Euro. Wie teuer ist Zucker auf dem Weltmarkt? 398 Euro. Wo ist die Spanne zwischen den 700 Euro, die Tonne weißen Zuckers? Der weiße Zucker wird bei uns produziert. Ja? Der braune Zucker wird in Nicaragua, in Brasilien, in Kuba und in Russland produziert. Wo ist der Preisunterschied zwischen diesen 700 Euro und den 399? Den decken wir durch den europäischen Haushalt. Und damit verhindern wir, dass die Entwicklungsländer mit ihren Produkten auf unsere Märkte kommen können. Ich könnte euch von diesem Beispiel Zucker, könnte ich euch etwa 30 verschiedene. Baumwolle, Fleischproduktion, Getreideproduktion. Wir schotten unsere Märkte ab. Hört bitte genau hin. Eine Zahl solltet ihr mit nach Hause nehmen. Mit etwa 30 Milliarden Euro. Nur die EU. Wisst ihr, wie viel auf der ganzen Erde pro Jahr ausgegeben werden für Entwicklungshilfe? 50 Milliarden. Das heißt, nur die EU gibt 2/3 der erdweiten Entwicklungshilfe aus. Nicht, um den Entwicklungsländern zu helfen, sondern um sie weiter kaputt zu machen. Das ist die Realität. Wenn wir auf Kriege verzichten wollen, und wir müssen meiner Ansicht nach auf Kriege verzichten, dann müssen wir versuchen, den internationalen Terror, so es ihn gibt, auszutrocknen. Und man kann den internationalen Terror nur auf eine Art und Weise austrocknen, indem man den Ländern der Dritten Welt ein normales Überleben garantiert. Wenn ihr euch mal anschaut, was in Palästina los ist, unter welchen Bedingungen die Leute in Palästina leben, auch darüber hat man, glaube ich, im Darmstädter Echo noch nie was gelesen, dann habe ich ein Verständnis für die lebenden Bomben. Ich rechtfertige das nicht. Aber ich verstehe, dass diese Leute ihren Kindern so etwas, oder es selber tun, die Erwachsenen tun es ja auch. Wenn man 40 Jahre in Zelten lebt, wenn man keine Schulen hat, wenn man kein sauberes Trinkwasser hat, und wenn wir die Welt, ich will das noch einmal sagen, wenn wir die Welt friedlicher gestalten wollen, müssen wir jetzt anfangen, einen normalen Ausgleich zwischen Arm und Reich herzustellen. Die Realität ist eine andere, Kolleginnen und Kollegen. Der Reichtum und die Armut nähern sich nicht an, sondern die Kluft zwischen Arm und Reich wird größer. Auch das, wenn ihr die Leute in der Fußgängerzone fragen würdet, das wissen die Leute nicht. Unsere Informationspolitik ist katastrophal. Ich komme zum Schluss. Nun ein letztes Argument. Die Welt ist nicht friedlich. Natürlich ist die Welt nicht friedlich. Und es gibt immer irgendwo irgendwelche Verrückten. Und die Welt wird doch nicht von einem auf den anderen Tag durch meine Idee einer ernst genommenen Entwicklungspolitik. Sie wird nicht von einem auf den anderen Tag friedlicher. Wenn man schon glaubt, dass man militärische Kapazitäten braucht, dann darf diese militärische Kapazität nur in sogenannten supranationalen, in internationalen Organismen angelegt sein. Davon haben wir zwei, das ist einmal die UNO und das ist zum zweiten die OSZE. Auf der anderen Seite, die UNO, wie sie jetzt im Augenblick ist, wird natürlich auf der Erde nicht mehr ernst genommen. Eine UNO, die die letzten drei Kriege hat passieren lassen, die sich im Nachhinein bemüht, den Irakkrieg sogar noch zu legitimieren für die USA. Eine UNO, wo die fünf Länder über ein Vetorecht verfügen, die die größten Rüstungsproduzenten und die größten Rüstungsexporteure sind, wird natürlich auf der dritten Welt nicht ernst genommen. Wenn man schon einen Sicherheitsrat hat in der UNO, müssen da die Drittweltländer rein. Da müssen islamische Länder rein und so weiter und so fort. Aber wer als letztes in den Sicherheitsrat hineingehört, ist die Bundesrepublik Deutschland und Japan. Also heißt, man muss die UNO reformieren, man muss sie demokratisieren. Und zum Zweiten, Kolleginnen und Kollegen, wir haben die OSZE, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Und ich möchte euch mal erinnern, bitte kramt mal in eurem Gedächtnis, die hieß damals noch KSZE. Und zu Zeiten des realen Sozialismus haben wir mit der KSZE immer diesen berühmten Korb 3 vor uns hergetragen, den Korb der Menschenrechte. Also, da drüben die DDR-Germaninnen und Germanen durften nicht an die Costa Brava reisen. Und es wurden Leute unterdrückt, die sich dem System widersetzen. Das war alles richtig. Wo ist die OSZE heute? Der Mohr hat seine Schuldigkeit offensichtlich getan. Niemand ist mehr interessiert an einer solchen Organisation. Die OSZE ist ein nicht militärisches Gremium. Das wäre ein ganz großer Vorteil. Alle europäischen Länder sind da drin. Die USA haben kein Einspruchsrecht in dieser Organisation. Man muss also die OSZE meiner Ansicht nach reformieren. Ich komme zum Schluss. Kolleginnen und Kollegen, wie erreichen wir eine solche Politik? Wir erreichen sie durch vielfältigste Aktionen. Bitte unterschätzt nicht eure Möglichkeiten als Konsumentin, als Konsument, als Abonnentin, als Abonnent. Wenn drei Leute von euch in Darmstadt einen Leserbrief schreiben an das Darmstädter Echo und sich beklagen über irgendeine dumme Berichterstattung, zum Beispiel über den Islamismus oder über Saddam Hussein. Wer hat übrigens diesen Hussein aufgebaut? Erinnert ihr euch noch? Das waren wir von den westlichen Ländern. Ja? Wer hat damals die Mujahedin aufgebaut? Wer hat sie mit Waffen aus? Das sind wir, produzieren die Leute, gegen die wir hinterher dann Krieg führen können. Wenn ihr drei Leserbriefe schreibt, gibt es am nächsten Tag eine außerordentliche Redaktionssitzung. Das ist die Wahrheit. Geht auf die Straße, lasst eure Bundes- und Landtagsabgeordneten nicht aus der Pflicht. Wir haben nur eine einzige Möglichkeit. Wir müssen unsere Stimmen lauter werden. Wir müssen auf die Straße gehen. Hartz IV, der Kampf gegen Hartz IV ist nur ein Anfang. Wir müssen vor allen Dingen die Brücke herstellen zwischen Hartz IV und den Friedensbedrohungen, den Aufrüstungstendenzen. Als ich in Köln war auf der Demo, ich glaube 300.000 Leute waren in Köln, ich war mit einem Menschen der Einzige, der diese komische Friedensfahne da getragen hat. Ich war richtig irritiert. Auch in Gewerkschaftskreisen scheint der Zusammenhang zwischen Aufrüstung und sozialer Abrüstung noch nicht hergestellt. Bitte Kolleginnen und Kollegen, lasst uns dafür arbeiten, dass er in allen Köpfen hergestellt wird. Und dann müssen wir mit diesen Köpfen auf die Straße gehen. Und jetzt freue ich mich auf eine spannende Diskussion. Bitte schön.